Fritz. Podcast. Theresa Sickert. Trackback.
Heute mit geheimen Superkräften aus Japan. Guten Abend. Und bei Trackback gibt es auch jede Woche Netzmusik. Also das heißt Musik, die ihr euch kostenlos aus dem Netz runterladen könnt unter der Creative Commons Lizenz oder auch kurz CC Lizenz. Und den Anfang machen heute Circa Vitae mit dem Song Wage War. Das ist eine New Yorker Band. Und ich kann euch eins verraten, zurückhalten sind die schon mal nicht. Gleich im ersten Satz ihrer Bandinfo vergleichen sie sich mit Bands wie zum Beispiel Arcade Fire oder auch Radiohead. Ich würde mal sagen, ist noch ein bisschen Weg vor den Aber. Aber das Gute ist ja, solange Circa Vitae, was für ein Name, noch nicht so weit sind, gibt es nämlich ihre Musik kostenlos im Netz, eben zum Runterladen. Und den Link dazu, den findet ihr natürlich im Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Aber jetzt hören wir erstmal rein in Wage War. Schaffen es jede Woche ein paar Links, über die wir so im Netz gestolpert sind und die wir euch eigentlich nicht vorenthalten wollen, weil wir sie ganz spannend fanden. Und präsentiert werden euch die Link-Tipps von Wayne Schlegel. Und vielleicht habt ihr euch ja auch eigentlich in der letzten Zeit mal gefragt, was ist denn aus diesem Aufschrei eigentlich geworden?
Hat das alles wirklich was bewirkt? Diese Frage taucht häufig im Zusammenhang mit dem Aufschrei auf. Vor etwa 2 Monaten hatten unter dem gleichnamigen Hashtag Frauen und Männer ihre Erfahrungen mit Sexismus und sexueller Gewalt gepostet. Blogs und Medien berichteten. Aufschrei war das erfolgreichste Hashtag im deutschsprachigen Raum. Für Blogger Stefan Noller stellt sich diese Frage nicht. In seinem Blog beim Noller spricht er über die positive Wirkung des Aufschreis und fordert dazu auf, den Aufschrei nicht klein zu reden. Denn das sei nur ein weiterer Schweigemechanismus im Zusammenhang mit sexualisierter Gewalt und Sexismus. Kennen Sie Netzpolitik? Entschuldigung, ich bin manchmal in Niederbayern. So der Comedian Tobias Mann in der ZDF-Sendung Neues aus der Anstalt. Es ist nicht so, dass Netzpolitik nicht nur in Niederbayern große Fragezeichen hervorruft, sondern auch bei einigen Politikern, die sie machen. Tobias Mann nimmt Politiker wie Peer Steinbrück oder Ilse Aigner auf den Arm, die anscheinend das Netz nicht verstanden haben und trotzdem gerne an der netzpolitischen Front mitmischen. So bezeichnet er beispielsweise Peer Steinbrücks Twitter-Versuche als betreutes Twittern. Wer auch nur ein bisschen Ahnung von diesem Internet hat, wird hier schallend lachen. Wenn es schon keinen Dislike-Button bei Facebook gibt, dann sollte es doch zumindest ein Dislike-Emoticon geben. Das hat Facebook zwar so auch nicht vorgesehen, mit ein paar Tricks geht's trotzdem. Das Blog All Facebook zeigt euch mit einer kleinen Anleitung, wie ihr ein Dislike-Emoticon, einen Stinkefinger oder Profilbilder eurer Freunde als Smileys posten könnt. Das Ganze funktioniert allerdings nur im Facebook-Chat. In Kommentaren und Status-Updates könnt ihr nur die offiziellen Facebook-Emoticons verwenden. Ihr seid frisch verliebt, glaubt die Liebe eures Lebens gefunden zu haben und dann holt euch das Leben ein. Euer Partner hat Krebs. Genau das ist einem jungen amerikanischen Fotografen passiert. 5 Monate nach der Hochzeit erkrankte seine Frau an Brustkrebs und verstarb. Den Leidensweg seiner Frau hat er in dem Blog My Wife's Fight with Breast Cancer mit Fotos und diversen Blog-Einträgen dokumentiert. Auch nach ihrem Tod hält er die Erinnerung an seine Frau wach. Ein sehr bewegendes, aber zu keinem Zeitpunkt kitschiges Blog mit sehr intimen Einblicken in eine Beziehung mit einem Krebspatienten. Vor 2 Wochen geisterte die Nachricht durchs Netz. Forscher hätten herausgefunden, dass sich durch eure Facebook-Likes ziemlich genau eure Persönlichkeitsmerkmale vorhersagen lassen. Kein Wunder, dass es nicht lange gedauert hat, bis die passende Facebook-App dazu erschienen ist. You Are What You Like wertet eure Facebook-Likes aus und sagt euch die sogenannten Big 5 Persönlichkeitsdimensionen voraus. Offenheit, Extraversion, soziale Verträglichkeit, Neurotizismus und Gewissenhaftigkeit. Wir haben es ausprobiert und stellen fest, ja, kommt hin. Vergesst Horsemanning, Planking oder Owling. Der neueste Schrei in Sachen Internet-Memes kommt aus Japan und heißt Makan Kosapo. Das Meme kommt vom Anime Dragon Ball. Die Japaner tun dabei so, als hätten sie eine unsichtbare Superkraft, die alle anderen um sie herum wie von einer Druckwelle erwischt in die Luft fliegen lässt. Damit sich die kleinen Bildchen auch außerhalb von Japan verbreiten, haben wir bei Trackback das Meme nachgestellt und ihm den Namen Dragon Balling gegeben.
Wenn ihr sehen wollt, was es mit dem Dragon Balling so auf sich hat, dann besucht doch mal unser Blog zur Sendung trackback.fritz.de oder geht aufs Facebook oder Twitter-Profil von uns. Da findet ihr nämlich unser kleines Bildchen. Und wenn ihr richtig gut drauf seid, dann stellt das Ganze doch mal nach und postet uns das Ganze bei Facebook oder bei Twitter. Fritz Trackback. Letzte Woche habe ich ja selber noch die Sendung eröffnet mit schlechten Nachrichten. Das Leistungsschutzrecht ist nämlich jetzt auch im Bundesrat verabschiedet worden. Und das hat nicht nur bei mir, sondern eigentlich in der ganzen Netzgemeinde für eine große Depression gesorgt. Und Philipp Otto von iRights Info hat ein paar Tage später daraufhin gesagt, Schluss damit, das Leistungsschutzrecht, das ist zwar blöd, aber eigentlich ist es auch kein Weltuntergang. Die Presseverleger werden sich nämlich am Ende des Tages damit selber in die Nesseln setzen. Was es genau damit auf sich hat, das möchte ich mit ihm besprechen und deswegen begrüße ich ihn jetzt erst einmal. Guten Abend, Philipp Otto.
Schönen guten Abend.
Also, warum glaubst du denn, dass sich die Befürworter des Leistungsschutzrechts mit dem Gesetz eigentlich am Ende des Tages ins eigene Fleisch schneiden werden?
Ich glaube nach wie vor, dass das Gesetz völlig verantwortungslos ist und hochproblematisch und deswegen aller Grund zu Kritik besteht. Woran kein Grund besteht, ist, dass man jetzt depressiv sein sollte oder sagen sollte, okay, da hat der Widerstand dagegen oder die Aufklärung darüber nicht richtig funktioniert. Ich glaube, dazu besteht kein Grund. Denn das, was hier passiert ist, da muss man schauen, wer steht auf der einen Seite, wer steht auf der anderen Seite. Wenn man sieht, dass auf der einen Seite die Presseverlage stehen, die sehr, sehr, sehr viel Einfluss in Deutschland haben, eben durch ihre geballte Meinungsmacht, und auf der anderen Seite sehr viele andere stehen, die versucht haben, ihre Kritik zu äußern und Argumente vorzubringen, dann muss man am Ende konstatieren, okay, hier ist möglicherweise etwas noch nicht gelungen, und zwar das Gesetz ganz von der Tagesordnung zu nehmen, trotz aller guten Gründe. Aber noch läuft dieser Prozess auch noch, das ist auch ganz wichtig, dass man das auch konstatiert. Und ich glaube aber, das, was die Netzgemeinde gemacht hat, sie ist nicht allein verantwortlich dafür, dass hier Dinge verhindert oder befördert werden. Sie hat einen wichtigen Teil beigetragen. Natürlich kann vieles besser laufen, aber ich glaube, sich jetzt in Schutt und Asche zu verdammen, ist der falsche Ansatz.
Dann wollen wir doch mal auf die Erfolge gucken. Was kann man denn sagen, ist vielleicht auch ganz gut gelaufen? Denn es ist ja tatsächlich nicht alles, was man anfangs befürchtet hat, tatsächlich in diesem Gesetz jetzt drin.
Genau, in diesem Gesetz ist eigentlich fast nichts mehr drin. Am Anfang sollte sogar für das Online-Lesen im Internet eine Gebühr verlangt werden von allen Unternehmen, die im Internet auftreten. Sowas ist beispielsweise komplett rausgefallen. Ganz viele andere Punkte sind auch rausgefallen. Dieses Gesetz, dass das jetzt übrig geblieben ist, das ist im Prinzip eine leere Hülle, eine Lex gar nichts, wie man so schön sagen könnte, keine Lex Google mehr. Das, was die Verlage da jetzt kriegen, das hat nichts und gar nichts im Entferntesten mit einem klassischen Leistungsschutzrecht zu tun, das man aus anderen Bereichen kennt, bei den Tonträgerherstellern beispielsweise. Das, was sie jetzt bekommen, ist jahrelange Streitigkeiten vor Gericht mit Suchmaschinen oder Aggregatoren, die alles andere als gewillt sind, hier Geld zu bezahlen, zu Recht. Da wird sehr, sehr viel Ärger geben. Ich glaube, die Verlage werden am Ende des Tages keinen einzigen Cent mehr verdienen, sondern sie werden vielmehr sehr, sehr viel Geld mehr ausgeben müssen, als bislang der Fall war. Und das vor dem Hintergrund, dass so ein Modell, das tatsächlich auch dazu geeignet ist, neue Services im Internet zu beschränken, Innovationen zu bremsen, wie wir es jetzt schon sehen, etc., dass so ein Gesetz überhaupt nicht dazu geeignet ist, Deutschland und auch die Verlage auch nur einen Millimeter nach vorne zu bringen. Ich glaube, das ganze Gesetz ist so dermaßen hirnrissig und nach hinten gewandt, das spottet schon jeder Beschreibung.
Wenn es dann nach hinten gewandt ist, schauen wir jetzt mal in die Zukunft. Das heißt, wie soll man denn in Zukunft mit diesem Gesetz umgehen?
Naja, wir haben schon inzwischen die interessante Situation, dass Teile der wichtigsten Online-Medien in Deutschland sagen, war alles gar nicht so gemeint, wir wenden das Gesetz gar nicht an. Beispielsweise Heise Online oder auch Spiegel Online, wo der Spiegel Verlag auch noch dafür lobbyiert hatte, dass dieses Gesetz kommt. Auch die Stiftung Warentest hat beispielsweise gesagt, nee, wir wenden das gar nicht an. Des Weiteren Dutzende von Webseiten kommen jetzt und sagen, Hilfe, nein, liebe Leser, wir wenden das nicht an. Wenn das jetzt ein Gesetz aber niemand anwenden will, außer ein paar wenigen, dann frage ich mich natürlich, warum gab es überhaupt dieses Gesetz? Was ist hier passiert und was ist hier falsch gelaufen? Das, mit dem wir jetzt konfrontiert sein werden, ist ganz klar eine riesige Rechtsunsicherheit, wo niemand genau weiß, was ist geschützt. Das müssen Gerichte entscheiden, was unter die sogenannten kleinsten Teile fallen. Was ist geschützt? Wer soll was bezahlen? Wer soll an wen was bezahlen? Wie werden die Urheber beteiligt etc.? Nichts davon ist geregelt, auch nur ansatzweise geregelt. Und all das wird für Riesenstreit sorgen.
Also es gibt noch viele, viele ungeklärte Fragen beim Leistungsschutzrecht und es wird wahrscheinlich viel Streit nach sich ziehen. Und auch bei den Bloggern herrscht ja jede Menge Rechtsunsicherheit. Was dürfen wir jetzt eigentlich noch posten? Was dürfen wir nicht posten? Wie sie auf diese Unsicherheit jetzt reagieren? Darum soll es gleich bei Trackback gehen.
You can.
Tomorrow's Here Today von Celebration. Ein Netzmusiksong, den ihr euch kostenlos runterladen könnt. Und wo findet ihr natürlich den Link dazu? Im Blog zur Sendung trackback.fritz.de.
Fritz Trackback.
Ihr habt vielleicht einen Lieblingsblog und lest es auch schon seit Jahren. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr geht da auf die Website rauf und auf einmal sind alle Einträge weg. Ja, das könnte vielleicht bald Realität werden. Zumindest plant das schon der Leipziger Blog Heldenstadt. Denn die wollen sich selber zensieren aus Angst vor den Konsequenzen des Leistungsschutzrechts. Denn die Rechtslage bleibt erst einmal für Blogger ungeklärt. Und auch das Podblog, das hat auf das Leistungsschutzrecht das kommende reagiert. Und deswegen habe ich mit Jens Matreuschig vom Podblog gesprochen und wollte als allererstes mal wissen, warum planen denn jetzt konkret manche Blogger, ihre Posts wieder aus dem Netz zu nehmen?
Ja, das Problem bei dem Leistungsschutzrecht ist, dass es rechtlich teilweise sehr unbestimmt ist. Man darf halt kleinste Textmengen nur übernehmen. Die Frage ist, was ist eine kleinste Textmenge? Und während Verlage und vielleicht große Suchmaschinen, die ja eventuell mit diesem Gesetz eigentlich angesprochen werden sollen, sicherlich ihre Rechtsabteilung mit Heerscharen von Anwälten haben, um das zu klären, dürfte das bei den meisten Blogs halt nicht der Fall sein. Und insofern kann ich die Kollegen aus Leipzig verstehen, dass die dann sagen, bevor sie da irgendwie in Gefahr gehen, juristisch sich auseinandersetzen zu müssen, was natürlich auch einen finanziellen Aufwand bedeutet, dann lösche ich es lieber.
Wie wirst du mit deinem Podblog darauf reagieren, wenn das Leistungsschutzrecht wirklich kommen sollte?
Wenn es kommen sollte, werde ich natürlich auch gucken, dass ich halt Verlage, die das Leistungsschutzrecht wirklich anwenden wollen und dies auch forciert haben. Da gab es ja einige Verlage, die da sehr politisch aktiv waren und entsprechend Einfluss genommen haben. Die werden dann wahrscheinlich eher weniger verlinkt. Und ich gucke mir dann natürlich primär die Angebote an, wo die Verlage sagen, wir wollen es nicht anwenden. Und ich werde natürlich auch viel mehr auf andere Seiten verlinken, was natürlich den Verlagen dann auch schadet. Es ist momentan so, dass ich teilweise von den Autoren angeschrieben werde, von den Zeitungen, nach dem Motto, verlink doch bitte meinen Artikel zu dem Thema X. Und das kann ich dann unter Umständen demnächst nicht mehr machen. Dadurch schade ich dem Autoren indirekt und auch dem Verlag. Aber wenn das Gesetz das halt so vorsieht, dann ist das halt leider eine Konsequenz.
Bedeutet das für dich jetzt einen viel größeren zeitlichen Aufwand, wenn du erstmal prüfen musst, was du eigentlich jetzt verlinken darfst und was nicht? Weil manche Presseverleger ja auch sagen, für uns ist es okay, weiterhin auf Presseartikel zu verweisen.
Also im Grunde genommen dürfte das erstmal nur ein Aufwand so in der Anfangsphase sein, nach dem Motto, dass man sich seine Quellen anschaut, welche Verlage das sind, welche Zeitungen sich dahinter verbergen und dann schaut, ob die halt schon eine Erklärung dazu abgegeben haben. Wenn man dann diesen Grundaufwand einmal betrieben hat, der sicherlich nicht in 5 Minuten zu machen ist, dann dürfte es für die Zukunft leichter sein. Wobei es natürlich auch immer wieder die Frage gibt, wie sieht es bei neuen Angeboten aus, wenn man dann zufälligerweise einen Artikel irgendwo sieht bei irgendeinem anderen Blog auf einer anderen Internetseite, denn auch die könnten ja theoretisch das Leistungsschutzrecht für sich in Anspruch nehmen. Sprich, da ist dann die Gefahr, dass die Schere im Kopf regiert, ein bisschen höher, nach dem Motto, ich habe jetzt keine Zeit, da jetzt noch großartig anzumailen, zu fragen, ob das jetzt geht, weil das muss jetzt relativ schnell veröffentlicht werden, dann lasse ich es lieber.
Wie bewertest du das, dass eben Blogs tatsächlich sagen, wir nehmen komplett unsere Posts dann auch aus dem Netz? Hältst du das für eine schwierige Kiste? Kannst du das verstehen oder sagst du eigentlich, das geht gar nicht?
Also ich kann es verstehen. Grundsätzlich finde ich aber auch, dass es eigentlich gar nicht geht. Also dass es ein Gesetz gibt, was zu so einer Reaktion führt, finde ich, sollte es so ein Gesetz, da dürfte es meiner Meinung nach nicht geben. Aber ich kann es halt verstehen. Es ist halt nur schade, weil dadurch werden ja auch wertvolle Inhalte gelöscht. Und es kann eigentlich nicht im Sinne unserer Wissensgesellschaft sein, dass Inhalte verschwinden. Weil das sind ja nicht einfach nur Linksammlungen, wo einfach nur irgendwelche Artikel direkt verlinkt sind, sondern da werden ja auch oft Kommentierungen beistehen, die manchmal auch wirklich sehr interessant sind. Und wenn sie jetzt dann plötzlich auch wegfallen, dann verschwindet so ein bisschen das kollektive Netzgedächtnis und das ist schade.
Wenn unser Bundespräsident das Leistungsschutzrecht dann noch gegenzeichnet, dann wird es auf jeden Fall auch bald auf uns zukommen und dann ist die Rechtslage sehr, sehr unsicher und die Blogger planen im Moment, ihre Posts eher aus dem Netz verschwinden zu lassen, als sie da drin zu lassen, weil sie eben nicht wissen, was ihnen dann rechtlich blühen könnte. Weitere Infos zu diesem Thema findet ihr im Blog zur Sendung trackback.fritz.de.
Always ask me politely what you did
to earn your spurs as the queen of all the jungle. But knowing you find it unsightly, I quit. Suffice to say, she's a girl with her own mind. Angela, Angela, she learned all she knows in China. You know it's right. Sculpting her, they made her as hard as diamonds and just as bright. Oh, oh. But training alone don't make your name. To live, they picked a fight that they should be steering clear of. 'Cause soon they'll swear about it nightly, what you did, unleashing blows like they came straight from your mind. Angela, Angela, she learned all she knows in China. You know it's right. Oh, oh. Teaching her, sculpting her, they made her as hard as diamonds and just as bright. Oh, oh. But training alone don't make your name. Angela. People always ask me politely what you did to earn your spurs as the queen of all the jungle. But knowing you find it unsightly, I quit. Suffice to say, she's a girl with her own mind. Angela, Angela, she learned all she knows in China. You know it's right. Oh, oh. Teaching her, sculpting her, they made her as hard as diamonds and just as bright.
Vor nicht allzu langer Zeit, da hatten wir noch den offenen Brief von dem A-Records-Betreiber Christian Grasse in der Sendung. Und der sagte damals, dass es A-Records, so wie es ursprünglich mal gedacht war, nicht mehr weitergeben wird. Aber es sollte viele andere spannende Projekte und Ideen geben. Und eines davon waren musikalische Ausflüge aufs Land. Das heißt, man nehme eine Handvoll Musiker, miete sich eine Hütte, stelle da ein Mikro auf und dann schaut man mal, was passiert. Passiert es zum Glück eine ganze Menge, denn der letzte Ausflug nach Branitz bei Berlin, der kann jetzt als Sampler runtergeladen werden. Da sind 8 Songs drauf und das bewegt sich so zwischen Folk, Indie und sogar Hip-Hop. Das alles ist beim Jam in der Hütte entstanden. Einen davon habt ihr gerade gehört. Angela von Orchestra.
Fritz. Theresa Sickert. Trackback.
Vielleicht erinnert ihr euch ja noch an ACTA, dieses Freihandelsabkommen, wo man auch Einschränkungen der Freiheit im Netz befürchtet hat. Und damals sind viele, viele tausende Jugendliche, vielleicht auch ein paar von euch, auf die Straßen gegangen, um gegen dieses Freihandelsabkommen zu protestieren. Und obwohl das Leistungsschutzrecht, wie wir ja vorhin von Philipp Otto gehört haben, eigentlich auch eine große Sauerei ist, ja, hat es diesmal nicht geklappt, dass viele von euch auf die Straße gegangen sind, um zu sagen, hey, dieses Gesetz ist blöd, wir wollen das nicht und jetzt wird es wahrscheinlich trotzdem kommen. So, warum das jetzt eigentlich so ist, warum irgendwie diesmal die Mobilisierung der Massen nicht so gut funktioniert hat, darüber möchte ich mit Michael Seemann sprechen. Der hat nämlich zu diesem Thema geblockt und ist jetzt hier bei mir am Telefon. Hallo Michael.
Hallo.
Da steigen wir doch direkt mal damit ein. Was ist dann diesmal irgendwie anders gelaufen als beim letzten Mal? Das heißt, warum hat es funktioniert, bei ACTA auch die ganzen jungen Menschen mit auf die Straße zu bekommen und beim Leistungsschutzrecht irgendwie ist nicht so viel passiert?
Ja, meine Theorie dazu ist eigentlich, dass ACTA die Ausnahme war und nicht das Leistungsschutzrecht. Also ACTA, für ACTA diese ganzen vielen Millionen, nicht Millionen, aber doch Hunderttausende von jungen Leuten auf die Straße zu bringen, war, glaube ich, ein Glückstreffer, dass das irgendwie in die Videoblogs bei YouTube geraten ist und dort ein enormes Mobilisierungspotenzial anscheinend vorhanden war, über das unsere Blogs, mit denen wir derzeit eigentlich hauptsächlich Netzpolitik betreiben, gar nicht verfügen. Und da sehen wir eigentlich ziemlich alt aus und ziemlich klein aus, auch gerade nicht nur was das Mobilisierungspotenzial angeht, sondern insgesamt auch was die Reichweiten angeht. Und da habe ich mich dann eben gefragt, ob das nicht vielleicht ein grundsätzliches Problem ist, ob wir nicht vielleicht tatsächlich vielleicht mit den falschen Tools und mit den falschen Ideen oder vielleicht sogar mit der gesamten falschen Ideologie noch unterwegs sind und uns schon längst überholt wurden.
Du sagst wir und meinst damit sozusagen die, ich nenne sie jetzt mal dauerhaft netzpolitisch Interessierten, die eigentlich eher so einen Rückzug ins alte Netz bevorzugen. Das heißt, zieht euch zurück auf eigenen Blogs, hostet das alles selber. Und das könnte vielleicht ein Fehler sein, oder?
Ich meine, Radio Trackback ist da ja auch draus entstanden. Ich meine, der Name Trackback, das ist so ein Tool, das irgendwie von Movable Types, einem Bloganbieter, also mal entwickelt worden ist, das jetzt irgendwie so ein freier Standard ist, mit dem Blogs sich untereinander vernetzen können. Wenn jemand ein Blog ein anderes Blog verlinkt, dass dann automatisch ein Backlink sozusagen angezeigt wird. Das sind so offene Standards, zum Beispiel auch RSS und eben selbst gehostete Blogs, die eben so einer Ideologie entsprechen, wie die da fast eben offene Standards statt irgendwie Monopolisten, freies Web und Dezentralisierung. Das sind alles solche Ideen, die mit denen ich sozusagen das Netz kennengelernt habe, so mit viele, die jetzt irgendwie Netzpolitik machen, das Netz kennengelernt haben. Aber wenn wir dann eben umschauen, wo denn eigentlich die Reichweiten sind, dann sind die bei Facebook, dann sind die bei YouTube, die alle geschlossene Plattformen sind und wo dann eben auch zum Beispiel politisch zensiert wird. Also das haben wir jetzt gerade den Fall Domian gesehen letzte Woche oder vorletzte Woche, wann das war, wo dann eben ein papstkritischer Blogpost auf Facebook dann einfach gelöscht wurde. Und wir sehen, also ich würde jetzt sagen, also wir, die Leute, die dieses netzpolitische Denken irgendwie versuchen, irgendwie durchzusetzen, sind in dieser Krise, dass wir einerseits anscheinend irgendwie überholt worden sind an Relevanz und Reichweite durch die geschlossenen Strukturen und irgendwie mit uns mit denen connecten müssen, aber andererseits natürlich den Gedanken an das freie Web nicht aufgeben wollen. Und das ist so das Dilemma, in dem wir gerade stecken.
Heißt das eigentlich, man müsste sich doch vielleicht ein bisschen mehr Facebook und YouTube zuwenden, da wo ja eigentlich die meisten Leute sich rumtreiben, wenn man wirklich auch langfristig netzpolitisch Leute begeistern möchte?
Pragmatisch gesehen würde ich das durchaus bejahen. Also man muss, glaube ich, tatsächlich diese Leute dort abholen. Man muss die YouTube-Generation abholen, also dort, wo sie schon anfangs politisiert war von ACTA, da hätte man eigentlich sie weiter hereinziehen können in den netzpolitischen Diskurs. Das ist irgendwie nicht geschehen. Und ja, ich glaube tatsächlich, wir haben so ein Nachwuchsproblem. Also die Ideologien, von denen ich gerade geredet habe, mit dem freien Web und so weiter, die sind ja jetzt auch schon irgendwie 15 Jahre bald alt. Viele Standards, auf die wir schwören, sind irgendwie 2000 erfunden worden. Und ich glaube, dass wir uns jetzt irgendwie vielleicht eingestehen müssen, dass bestimmte Dinge vielleicht nicht mehr so lange laufen. Ich habe ja in meinem Blog jetzt tatsächlich auch keine Lösung parat gehabt, wie wir das jetzt weitermachen können. Ein paar Optionen habe ich aufgezeigt, die aber alle irgendwie nicht so richtig gut sind. Naja, also ich glaube, Gunnar Sohn hat in einem anderen Blog-Eintrag eine Idee verbreitet, dass man jetzt eigentlich größer denken müsse, dass man jetzt eine größere netzpolitische Agenda aufziehen müsse. Nicht nur irgendwie diese kleinen Abwehrkämpfe gegen irgendwelche Gesetze noch führen, sondern vielleicht tatsächlich auch mal zum Beispiel Wirtschaft und solche Dinge in den Blick nehmen muss und eben auch an die Ressourcen gehen muss. Ne? Gelder freigeben muss.
Ja. In einem Satz, wie würdest du einen jungen Menschen, der vielleicht bislang sich nur in geschlossenen Netzen wie YouTube, Facebook oder was auch immer rumtreibt, dazu begeistern können, sich vielleicht auch politisch zu engagieren, also netzpolitisch zu engagieren?
Ja, also natürlich ist es so, dass innerhalb dieser geschlossenen Systeme auch der Leidensdruck dann entsprechend groß wird. Ich meine, man hat das dann wieder gesehen, dass nachdem diese Löschung von dem Domian-Post erfolgt, es dann auch einen riesengroßen Aufschrei innerhalb der Community gibt. Und ich hoffe dann ja auch immer, oder das war jedenfalls immer bisher die Hoffnung, dass die dann ja schon merken werden, dass das halt keine freie Plattform ist, auf der sie sich nicht frei äußern können, dass sie dann von alleine auf die Idee kommen, wir brauchen freiere Strukturen, dezentralere Strukturen und uns nicht von irgendwelchen Plattformen die Meinung verbieten können. Aber das scheint ja nicht zu klappen. Das ist ja irgendwie so ein Wunschtraum geblieben. Ich gehöre eigentlich auch nicht so zu den Leuten, die sagen, hey, du bist da falsch, du bist auf deiner Facebook-Page, machst du das Falsche, du musst jetzt XYZ machen, als ob ich jetzt irgendwie der Weisheit letzter Schluss irgendwie in der Hand hätte. Ich glaube, die einzigen, die wirklich überzeugen könnten, wären jetzt gar nicht mal die netzpolitischen Menschen an sich, sondern eigentlich Entwickler, die wirklich gute Alternativen entwickeln. Also Leute, die wirklich funktionierende Netzwerke und Social Networks nachbauen, die dezentral funktionieren, die offen sind und so weiter. Ich glaube, das sind eigentlich die Leute, die jetzt noch irgendwas dagegen tun könnten. Aber die geben dann meistens auf. Wir haben das gesehen bei Diaspora. Jetzt gerade ist jetzt auch Identica, das war oder StatusNet, das war eine freie Alternative zu Twitter. Die macht jetzt auch dicht. Diese Open Source Projekte, die halten dann andererseits dann nicht durch. Das ist das Traurige.
Das heißt, wir brauchen euch, liebe Trackback-Hörer, wir brauchen neues, junges, frisches Blut in der Netzpolitik. Und ich glaube, es gibt eine ganze Menge Leute von euch da draußen, die sich dafür interessieren und die vielleicht auch Ideen haben, wie ein Netz in Zukunft funktionieren kann und auch so funktionieren kann, dass es frei ist. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir, Michael.
Dankeschön.
Und verweise euch natürlich, wenn ihr euch da weiter informieren wollt und auch nochmal den Blogpost von Michael nachlesen wollt, auf das Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Trackstar bastelt eigentlich ständig an dem passenden Soundtrack zu seinen düsteren Traumwelten und eigentlich bietet sich da diese Elektropop-Schiene, die er fährt, ganz gut an. Ich finde, der Song Soleil Levant erinnert so ein bisschen an Daft Punk oder vielleicht auch an Kavinsky, aber man muss ja dazu sagen, ist ja jetzt unbedingt auch nicht die schlechteste Variante. Und wenn euch der Song gefallen hat, dann geht doch mal auf trackback.fritz.de, das Blog zur Sendung. Da findet ihr nämlich den Link zum Download. Fritz Trackback. Euch ist es bestimmt auch schon mal über den Weg gelaufen, dass jemand irgendwas im Netz von euch blöd kommentiert hat oder dass im Netz irgendwo in einem Forum vielleicht gepöbelt wurde. Manchmal geht es sogar so weit, dass Leute anfangen, einen im Netz zu stalken. Diese Leute, die nennt man Trolle, die tun eigentlich alles, um unsere Kommunikation in Blogs, Foren und sonst wo im Netz zu stören. Und wie man mit solchen Störenfrieden am besten umgeht, damit sie euch nicht weiterhin auf die Nerven gehen, darüber habe ich mit dem langjährigen Blogger und Forenmoderator Jens Scholz gesprochen, der ist jetzt am Telefon. Guten Abend, Jens.
Hallo.
Was rätst du denn am besten zu tun, wenn ich mir jetzt also so einen Troll eingefangen habe? Was mache ich dann?
Also das Allerwichtigste überhaupt ist erstmal sozusagen für sich selber einen Standpunkt zu finden. Also dass man selber einfach erstmal sich im Klaren darüber ist, der nervt mich jetzt. Ne? Also ich muss erstmal meine eigene Persönlichkeit als Priorität setzen und sagen, das geht mir jetzt zu weit, der überschreitet eine Linie bei mir und sobald ich das weiß, kann ich dann auch Gegenmaßnahmen einleiten.
Was wären denn so Gegenmaßnahmen? Soll ich ihn dann in die Schranken weisen oder soll ich vielleicht besser einfach gar nicht drauf reagieren?
Ja, also normalerweise schaukelt sich das ja hoch. Also normalerweise ist es halt so, dass man erstmal sagt, hey, ist jetzt gut, ja, reicht mal. Und dann Troll erkennt man dann daran, dass es eben nicht reicht und dass es eben nicht aufhört. In dem Moment sollte man die Kommunikation mit diesen Menschen einfach sofort einstellen. Also man sollte nicht mehr reagieren, man sollte keine Antworten mehr geben. Wenn man die Möglichkeit hat, sein Forum oder sein Blog selber zu moderieren, dann schaltet man die Kommentare einfach nicht mehr frei.
Es kann ja trotzdem passieren, ich ignoriere den jetzt von vorne bis hinten total und trotzdem hört er nicht auf, immer wieder blöde Kommentare zu posten und vielleicht eben, wie gesagt, bin ich zum Beispiel nicht der Moderator und bin dann trotzdem dem Ganzen immer noch ausgesetzt. Wie kann ich dann damit umgehen?
Also ignorieren hilft, sagen wir mal, bei 90% der Fälle. Ne? Nach einer Weile gehen die wieder, denen wird langweilig. Es gibt aber Leute, die sind wirklich hartnäckig und das heißt, ich muss jetzt hier ein bisschen versuchen, den ein bisschen in eine andere Richtung zu bringen. Das schaffe ich dadurch, dass ich anfange, über ihn zu reden und nicht mit ihm. Also wichtig ist immer noch nicht mit ihm direkt kommunizieren, sondern in dem Fall über ihn. Das kann ich selber machen, indem ich einen Artikel über ihn schreibe. Das kann ich machen, indem ich mich mit Freunden im Forum zum Beispiel abspreche und wir anfangen, einfach über ihn ein bisschen herzuziehen, ein bisschen zu lästern und uns auch über ihn lustig zu machen. Ach, der ist ja immer noch da. Wichtig ist einfach, dass er merkt, man spricht plötzlich über ihn, er ist sozusagen zwar Teil der Kommunikation, oder Thema der Kommunikation, aber er ist nicht Teil der Kommunikation. Also man redet einfach nicht mit ihm und das lenkt ihn einfach ein bisschen raus und das holt auch so ein bisschen die Macht über die Kommunikation wieder zurück.
Jens Scholz geht es nicht darum, Kritiker irgendwie zu muten, sondern es soll darum gehen, Störenfriede aus dem Netz zu verbannen, denen es eigentlich gar nicht um das Thema geht, sondern die einfach nur um des Störens willen an sich anfangen zu trollen. Auf trackback.fritz.de findet ihr nochmal den Artikel von Jens, wie ihr mit solchen bösen Trollen umgehen könnt. Seit mittlerweile 9 Jahren kümmert sich das belgische Netlabel Silenced um freie Musik im Netz. Und bislang lag der Fokus auf Underground-Elektro-Künstlern, die aber ganz wunderbare Beats machen, die aber einfach keine passende Plattform für sich finden. Und auf trackback.fritz.de, dem Blog zur Sendung, da findet ihr auch die Links, wo ihr diese tollen Beats euch runterladen könnt, kostenlos natürlich. Aber mal ganz ehrlich, nur am Rechner Musik hören ist ja auch ein bisschen langweilig. Deswegen macht dieses Netlabel Silenced passende Partys zu ihren Beats. Bisher, aber leider nur in Belgien. Wir wünschen uns deswegen, dass sie vielleicht auch bis nach Berlin und Brandenburg expandieren, damit wir vielleicht auch so tolle Songs wie eben von Lucas Staring at the Sun zum Tanzen gehen hören können.
Fritz Trackback. Blogger.
Das ist diese kleine Rubrik, die wir jede Woche haben, wo wir euch einen Blog vorstellen und natürlich auch den Blogger dahinter, also den Blogger privat. Und wir überlegen uns da nicht einfach irgendwen und picken uns da ja einfach irgendeinen Blog aus dem Netz, sondern wir lassen uns immer den aktuellen Blogger privat von dem Blogger privat der Vorwoche empfehlen. Das war Peter Marwitz und der hat Folgendes gesagt.
Die Brand, das ist auch ein Blog, der letztlich thematisch dann so in meine Richtung geht, der halt sich mit Markenkritik und Reklamekritik und all solchen Sachen beschäftigt und der auch immer gute Einfälle hat.
Da müssen wir doch mal nachhaken, was jetzt diese guten Einfälle sind. Und deswegen sage ich Hallo Chris.
Ja, hallo Theresa.
Hallo. Also erst einmal eine Frage vielleicht zur österlichen Eröffnung. Wie stehst du so zu Ferrero Ü-Eiern an Ostern?
Keine Ahnung, habe ich noch keine Position dazu.
Okay, ich dachte, weil bekannte Marke, vielleicht gibt es da auch was zu meckern.
Ich glaube, wenn man genau hinschaut, gibt es immer was zu meckern.
Okay, aber wir haben ja eben gerade gehört, du hast ansonsten auch immer ziemlich gute Einfälle in deinem Blog. Was ist vielleicht bisher so dein Meisterstück vom kreativen Umgang mit Debranding?
Oh, da bin ich jetzt überfragt. Ich glaube, ich habe da keine Meisterstücke. Wenn es hochkommt, ein paar kleine Lichtblicke.
Was wäre so ein Lichtblick?
Also das ist schwierig, mich da so selbst zu beurteilen. Ich glaube, Leute können draufschauen und vielleicht ist für den einen ein zufällig gefundenes Bildchen, das einen gewissen Witz hat und zum Thema Markenkultur etwas Ironisches aussagt, das ein Lichtblick. Und für den anderen ist es ein Versuch einer tiefgründigeren Erörterung meinerseits, wie zum Beispiel die Besprechung des Films Branded. Das war das letzte längere Stück, was ich da geschrieben habe. Mhm.
Worum ging es da in diesem Film und warum hast du darüber gebloggt?
In dem Film geht es, das ist also ein Spielfilm in einem Science-Fiction-Szenario, in dem es darum geht, dass das ist jetzt schwer im kurzen Radioformat zusammenzufassen. Ich habe da doch eine Menge drüber geschrieben. Jedenfalls geht es darum, es spielt in der Werbe- und Konsumwelt in einem futuristischen Russland und darum, wie ein ziemlich stereotyper, erfolgreicher Creative Director, also ein junger Aufsteiger, dort aussteigt und ich sage mal ganz heroisch für das Gute und Wahre und Echte kämpft. Und dann entwickelt sich eine teils surreale Geschichte. Das alles ist mit Fantasy-Teilen durchsetzt. Und das Interessante für mich dran sind so ein paar Aspekte, wie Markenkultur visualisiert wird, wie Images über dieser Welt schweben, an denen wir uns mehr oder weniger orientieren, bewusst oder unbewusst. Und das wird in diesem Film auf eine ganz witzige Weise visualisiert.
Ist das auch so deine Intention, das Gute so ein bisschen hervorzukehren und deswegen beschäftigst du dich also kritisch mit großen Marken?
Das Gute hervorzukehren, deswegen beschäftige ich mich kritisch. Na gut, wenn ich mich kritisch mit großen Marken beschäftige, ist das ja erstmal.
Also ich meine sozusagen, das Gute von dir sozusagen oder das Gute für andere, natürlich nicht von den Marken, sondern das war vielleicht missverständlich formuliert.
Ach so. Naja, ich möchte den noch kennenlernen, der freiwillig von sich behauptet, er kultiviert lieber das Schlechte in sich. Klar, denke ich, hoffe ich, glaube ich, dass das, was ich mache, irgendwie nicht total sinnlos und einigermaßen gut ist. Abgesehen davon interessiert mich einfach Marken- und Imagekultur einerseits, weil ich in dem Feld lang gearbeitet habe und als Designer dort mehr oder weniger viel mit zu tun habe, direkt oder indirekt, und andererseits bin ich halt mit der Zeit zunehmend kritisch geworden und versuche das irgendwo zu reflektieren.
Deswegen würde ich vorschlagen, schaut euch doch einfach mal das Blog von Chris Kreuz an. Die Brand heißt es und setzt sich eben kritisch mit Marken auseinander. Und das tatsächlich auf die ein oder andere kreative Art und Weise. Und deswegen möchte ich jetzt mit dir voranschreiten zur Kurzfragerunde. Bist du bereit?
Ja.
Der oder das Blog?
Ich bin mehr oder weniger Legastheniker, deswegen von solchen Fragen überfordert. Also mein Blog, der Blog, das Blog, ist mir egal.
Kaffee oder Tee?
Tee.
Facebook, Twitter oder Google Plus?
Freiwillig nichts.
Windows, Linux oder OS 10?
Linux finde ich cool, aber arbeiten kann ich nur mit OS 10.
Okay. Wie viele Facebook, Twitter, Google Plus und so weiter Accounts hast du insgesamt?
So ein paar zum Rumprobieren.
Hardcore oder Casual Gamer?
Gar nicht. Interessiert mich, aber mehr als Zuschauer.
DNS-Sperre oder Deep Packet Inspection?
Weiß gar nicht, was damit gemeint ist.
Was denkst du, wenn du deine eigenen Einträge später nochmal liest?
Ja, es dient für mich oft, mein Blog, den führe ich ja relativ autistisch und sozusagen oftmals für mich selber und dient für mich auch als Archiv. Und dafür ist es ja praktisch, nochmal was nachschlagen zu können.
Welche Seite geht als erstes auf, wenn du deinen Browser aufmachst?
Keine.
Was ist das nächste Blog oder vielleicht auch ein Podcast, den wir nächste Woche hier vorstellen können?
Ich wollte mir zwei überlegen, oder? War das so?
Ja, gerne. Her mit zwei Vorschlägen.
Okay, also zwei auch so, ich sag mal, ein bisschen Nischenblogs, die jeder für sich auf eine interessante Weise war. Irgendwas zwischen Subversion und Kunst und Kultur thematisieren mit einem gewissen politischen Drift. Das ist einerseits Sum1. Sum1 gibt es inzwischen auf Tumblr. Also wie Summe und 1, S-U-M-1. Und das andere ist Rebel Art.
Worum geht es bei Rebel Art?
Ja, ich würde sagen, um Kunst und Subversion mit einem gewissen politischen Impact.
Also der Name ist quasi Programm.
Mehr oder weniger, ja. Ja, sie sind beide, sowohl Rebel Art als auch Sum1, ein wenig kulturell ästhetischer orientiert als mein Blog, der noch etwas spezieller auf diese Marken- und Imagekultur abzielt.
Dann bin ich ja mal sehr gespannt. Auf jeden Fall geht es nächste Woche hier kulturell ästhetisch weiter an dieser Stelle mit dem Blogger privat. Und ich bedanke mich erstmal auf jeden Fall recht herzlich bei dir, Chris.
Alles klar, vielen Dank auch.
Ciao.
Tschüss.
Alles ist taub, alles gewagt, die Hälfte gewonnen, was haben wir davon? Bisher ist nicht allzu viel dabei rumgekommen. Und jetzt warten wir warten hier durch den Sumpf der Zeit und alle Träume sägen Messer, liegen schon bereit. Wir haben uns heute vorgenommen, das Atmen zu verlernen und es läuft ganz gut. Ich kann mein Herz schon nicht mehr hören. Wir haben heute beschlossen, die Vernunft zu ignorieren und es klappt ganz gut. Ich kann meinen Kopf schon nicht mehr spüren. Alles ist grau, alles gesagt, die Hälfte verschwommen, was hast du genommen? Bisher sind wir immer wieder heil zurückgekommen. Und jetzt halten wir uns, halten fest, was uns nicht mehr gehört. Und alle Affen tanzen weiter, lieben sich ungestört. Wir haben uns heute vorgenommen, das Atmen zu verlernen, und es läuft ganz gut. Ich kann mein Herz schon nicht mehr hören. Wir haben heute beschlossen, die Vernunft zu ignorieren, und es klappt ganz gut. Ich kann meinen Kopf schon nicht mehr spüren. Alles vorbei, alles verheilt, noch leicht benommen, ich höre das Brummen. Vielleicht wäre ich lieber nicht mehr so weit rausgeschwommen. Wir haben uns heute vorgenommen, das Atmen zu verlernen, es läuft ganz gut. Ich kann mein Herz schon nicht mehr hören. Wir haben heute beschlossen, die Vernunft zu ignorieren, und es klappt ganz gut. Ich kann meinen Kopf schon nicht mehr spüren.
Heute ist Ostersamstag, morgen ist Ostersonntag, und Sonntag, was ist da immer? Unsigned läuft da immer ab 18 Uhr hier auf Fritz, und da kommt der wunderbare Herr, den ihr gerade eben gehört habt, Lukas Meister, mal vorbei bei Christoph Schrag. Ja, der hat ursprünglich mal bei einer Folge von TV Noir sich gemeldet, als Freiwilliger aus dem Publikum, ist auf die Bühne gestürmt und hat da einfach mal so ganz fix einen wunderschönen Song gespielt, und genau auf dieselbe Art und Weise wird das wohl am Sonntag bei Christoph Schrag bei Unsigned, der Show für Bands ohne Plattenvertrag, passieren. Einfach nur eher ein paar nette Songs und die Gitarre.
Thank you.
Neue Musik vom belgischen Netlabel Muff, einem kleinen Elektro-Netlabel, das sich so nach und nach einen ganz festen Platz in der Netlabel-Welt erarbeitet hat. Die schaffen es nämlich immer wieder, ganz tolle elektronische Platten rauszuhauen. Und das ist eigentlich ganz egal, welcher Style. Manchmal ist es Elektro, manchmal ist es House und manchmal, ganz ehrlich gesagt, auch ein bisschen schlimmer Rummel-Bums-Techno. Aber Gott sei Dank ist ja das bei Chemdust mit Oh Baby nicht der Fall. Und deswegen sage ich euch auch, ladet euch den Song am besten auch einfach mal runter. Kostet nämlich nichts. Und den Link dazu, den gibt im Blog zur Sendung trackback.fritz.de.
Fritz Trackback.
Und damit sind wir auch hier am Ende der Sendung angekommen, ja. Und was ich mir noch wünsche, vielleicht postet ihr mir ja ein paar Dragonballing-Bilder aus Facebook-Profil oder bei Twitter. Schaut doch einfach nochmal ins Blog zur Sendung, da findet ihr das Ganze, wie das aussieht, ne? Ich würde mal sagen, wir hören uns auf jeden Fall in der nächsten Woche wieder. Bis dahin auf jeden Fall einen guten Abend.
Ein Podcast von fritz.de.